Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Möhre, dem Podcast für Biodiversität und Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin Umweltbildnerin, Biodiversitätspädagogin und Mama von 4 Kindern. Schön, dass du da bist. Die Wilde Möhre und der Schwalbenschwanz. Der Schwalbenschwanz ist ein sogenannter Ritterfalter. Das ist einer unserer größten und auffälligsten Falter im deutschsprachigen Raum. Ein Falter, das ist quasi der adulte Schmetterling, also der dann fliegen kann. Es beginnt ja mit Ei, dann kommt die Raupe und dann verpuppt sich die Raupe und am Ende kommt der Falter raus, der dann wiederum das Ei legt. Der Schwalbenschwanz ist gelb und schwarz gemustert und hat so eine blaue Binde, also das ist so ein Band an der Spitze der Flügel und so rote Augenflecken dran. Also er ist wirklich wunderschön, sehr, sehr hübsch anzusehen. Ich habe leider selber noch keinen in real gesehen und ich weiß aber, dass die einzige Chance, die ich habe, wirklich mal einem Schwalbenschwanz zu begegnen, die Wilde Möhre ist. Die Wilde Möhre, das ist eine Pflanze, die gehört zu den Möhren, also es ist eine Unterart und das ist ein Elternteil von der Gemüsekarotte, sage ich jetzt mal, die wir so kennen und die wir benutzen in der Küche und welche auch meine Ponys total gern haben. Auf jeden Fall gehört die Wilde Möhre zu den Doldenblütlern, ist so eine krautige Pflanze mit sogenannten Doppeldolden. Das ist eine Dolde mit vielen Döldchen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so eine schirmartige große Pflanze mit einem, also die ist meistens sehr hell, also weiß, und hat so einen dunklen Fleck recht zentral. Und das, man meint zuerst, es sei ein Insekt und das soll es auch imitieren quasi. Sie wird etwa 20 cm bis 1,20 m hoch und weil sie aber wenig Karotin hat, also deshalb ist das Speicherorgan nicht orange, wie wir das von der Karotte kennen, sondern eher weißlich. Auf jeden Fall ist die Wilde Möhre eben die Nahrungspflanze der Raupe des Schwalbenschwanz. Und Schmetterlingsraupen, das wisst ihr vielleicht, die fressen nicht an irgendeiner Pflanze, sondern die sind meist sehr spezialisiert auf ihre Futterpflanze. Auch wenn sie mehrere Futterpflanzen haben, dann fressen sie nur die, auf der sie quasi als Ei abgelegt wurden. Es gibt auch ein paar, die dann auch mal an was anderem nagen können, was dann aus derselben Pflanzenfamilie kommt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Raupe aufziehen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr ihr immer die Futterpflanze gebt, auf der ihr sie dann auch gefunden habt. Also es ist nicht immer die Brennnessel. Und worauf ich jetzt kommen möchte, ist, dass ich weiß, ohne die Wilde Möhre gibt es keinen Schwalbenschwanz. Und das ist das, was ich unter Biodiversität verstehe. Ein Netz, in dem jedes Lebewesen angewiesen ist auf ein anderes und Vielfalt nur entstehen kann, wenn wir Vielfalt auch zulassen. Und weil ich den Schwalbenschwanz so schön finde und für mich die Wilde Möhre diese Vielfalt repräsentiert, heißt dieser Podcast eben Wilde Möhre. So, um was geht's heute? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es wird um Schmetterlinge gehen. Und warum um Schmetterlinge? Ja, ganz einfach. Weil Kinder sie mögen. Sie sind hübsch, Kinder haben selten bis kaum Berührungsängste und auch die Einführung in der Welt der Bestäuber, was überwiegend eben die Insekten sind, ist dann auch recht einfach. Genau, das sind Schmetterlinge nämlich, ganz besondere Bestäuber. Zwar bestäuben Schmetterlinge also nicht nur Tagfalter, sondern eben auch die Nachtfalter. Es gibt zwar auch tagaktive Nachtfalter und vermutlich auch umgekehrt, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Die bestäuben zwar etwa nur 10% der Blüten, das klingt auch gar nicht viel. Diese 10% würden aber unbestäubt bleiben, gäbe es keine Schmetterlinge. Denn Schmetterlinge, die haben einen wahnsinnig langen Rüssel und da kommt auch kein anderes Insekt dran. Bevor wir jetzt mit unseren Kindern losziehen, um etwas über Schmetterlinge zu lernen oder sie auch zu bestimmen oder Spiele zu spielen und zu basteln, können wir uns aber vorher ein bisschen Wissen aneignen, das wir dann den Kindern auch erzählen können. Zum Beispiel, woher kommt der Name Schmetterling eigentlich? Der Name kommt aus dem slawischen Wort Schmetten und bedeutet quasi Rahm oder Schmand. Und tatsächlich ist es so, dass die Falter dann immer gesehen wurden, wenn man Butter geschlagen hat. Und man dachte dann, dass das, dass diese bunten Flatterer Hexen seien, die es auf die Milch abgesehen haben. Und so kann man dann vielleicht auch ableiten, warum im Englischen der Schmetterling Butterfly heißt. Schmetterlinge kommen eigentlich weltweit vor. Überall dort, wo Pflanzen sind, werden auch Schmetterlinge gesehen. Selbst im Himalaya-Gebirge, das ja eher lebensfeindlich ist, kann man Schmetterlinge sehen. Meistens begegnet man ihnen auf Wiesen, auf Feldern, an Büschen, an Waldrändern und sogar auch mitten im Wald. Es gibt etwa 160.000 Arten, davon leben 5.000 etwa in Mitteleuropa. Trotzdem kommen jedoch die meisten Schmetterlinge in den Tropen vor. Dort herrschen optimale Lebensbedingungen für sie und sie werden hier auch recht groß. Der größte Falter in den Tropen misst eine Flügelspannweite von etwa 32 cm. Und wenn ihr jetzt Tag- und Nachtfalter unterscheiden möchtet, dann müsst ihr auf die Fühler schauen, denn die sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Die Tagfalter haben eher so keulenförmig, also vorne verdickt und abgerundete Fühler. Und die überwiegende Mehrzahl der Nachtfalter besitzt dagegen so fadenförmige Fühler, die sich zum Ende hin dann immer doch dann wieder so spitz zulaufen und verjüngen. Aber es gibt noch weitere Unterscheidungsmerkmale, zum Beispiel die Nachtfalter, die besitzen doch eher einen dickeren Körper und haben so eine unauffällige Grundfärbung, mit der sie sich auch tarnen können, während Tagfalter eher kleinere Köpfe haben und auch eher schmaler sind mit farbigen Flügeln. Die Flügel bei den Nachtfaltern sind in Ruhe meist so dachförmig über dem Körper zusammengelegt, während ruhende Tagfalter die Flügel über dem Körper zusammenklappen, sodass man die Flügelunterseite sehen kann. Und natürlich könnt ihr auch noch das Merkmal nehmen, dass ja Tagfalter eher tags unterwegs sind und Nachtfalter eher nachts, was aber nicht immer zutrifft. Es gibt da Ausnahmen bestätigen eben doch immer wieder die Regel. Und da denke ich besonders an das Taubenschwänzchen, was ja auch so ein typischer Nachtfalter ist, der am Tag unterwegs ist. Schmetterlinge überwintern als Ei, Raupe, Puppe oder auch als ausgewachsener Schmetterling. Und zur Überwinterung bevorzugen sie geschützte Räume wie zum Beispiel Baumhöhlen, Rindenspalten oder eben auch auf Dachböden. Und wenn ihr das bieten könnt, dann können dort die Falter geschützt überwintern, bis die ersten wärmenden Sonnenstrahlen sie wieder erwachen lassen. Es gibt allerdings, was auch sehr, sehr spannend ist, das mal zu verfolgen oder sich mal vielleicht auf YouTube ein Video dazu anzuschauen mit den Kindern. Schmetterlingsarten wie der Admiral oder auch der Distelfalter, die wie Zugvögel tatsächlich auch in den Süden wandern. Neben der Bestäubung sind Schmetterlinge auch sehr wichtig für andere Lebewesen als Nahrung. Denn Schmetterlinge, die legen ja hunderte von Eiern. Am Ende schaffen es davon aber nur 2, 3 tatsächlich zum Falter heranzuwachsen. Andere Insekten sind auf diese Schmetterlingsraupen zum Beispiel angewiesen, aber auch eben ganz besonders viele Vögel. Kindern die Metamorphose zu erklären ist nicht so einfach. Am besten tut man das, indem man es ihnen zeigt. Und hierzu kann, also das haben wir jetzt aktuell auch vor, können Schmetterlingseier übers Internet auch bestellt werden. Man kann mal schauen, ob man nicht im Garten vielleicht gerade an Brennnesseln selber bereits verpuppte Schmetterlinge findet oder eine Raupe. Aber wenn man es sich einfach machen möchte, dann bestellt man sie eben übers Internet. Wir haben das jetzt über Hagmann gemacht, also das ganze Set einfach mal bestellt. Und wollen da jetzt unsere Schmetterlinge aufziehen. Und gerade auch, also mir ist das nicht so ganz geheuer, wenn ich dann draußen sammeln sollte, Raupen. und ich dann vielleicht eine erwische, die unter Naturschutz steht, das wäre jetzt nicht so toll. Deshalb gehe ich einfach auf Nummer sicher und hole mir meine Schmetterlingsraupen einfach übers Internet jetzt. Auf jeden Fall kann man dann den Kindern eben die Metamorphose erklären und live zeigen. Und das ist so toll, mit den Kindern deine Raupe aufzuziehen, weil es so diesen Lebenszyklus auch einfach mal zeigt. Es ist nicht zu Ende, wenn diese Raupe sich in den Kokon, also wenn diese Raupe dann diesen Kokon um sich hat, dann passiert da immer noch etwas darum und sie weiß überhaupt nicht wahrscheinlich, was um sie herum passiert, aber sie macht diese Entwicklung durch und von dieser kleinen schwachen Raupe wird sie zu diesem wunderschönen Schmetterling. Also das ist schon eine tolle Sache. Und natürlich müssen die Kinder auch sehr geduldig sein, denn es passiert ja nicht auf Knopfdruck und dann kommt der Schmetterling da raus, sondern wir müssen warten lernen und beobachten. Und das ist so das Erste, was man mit Kindern machen kann. Was ich auch ganz gerne mache, ist, dass man künstlerisch wird. Also die Schmetterlinge laden ja gerade dazu ein, sich irgendwie künstlerisch zu betätigen und auszuleben. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel auch mit Kindergruppen Ton hergenommen und dann machen wir einfach eine Wurst daraus und stecken da verschiedenes Naturmaterial rein. Und jeder Schmetterling sieht halt einfach anders aus. Der eine ist mit Blättern, der andere mit Blüten, der eine hat Beine, der andere hat Wahnsinnsfühler. Also es kommen wunderschöne Schmetterlinge dabei raus. Und dann könnte man die Schmetterlinge noch an Bäume heften oder Mauern oder Wände und sie einfach quasi der Natur zurückgeben. Und da es ja nur Naturmaterialien sind und Ton und das bei Regen dann auch absolut unproblematisch ist, ist das auch so eine schöne Form der Dankbarkeit, also Dankbarkeit zu zeigen oder auch anderen zu zeigen, was man so gemacht hat. Dann sind die Kinder auch ganz stolz darauf, wenn dann andere Kinder vorbeilaufen und dann die Schmetterlinge sehen. Das wäre so eins, was man machen könnte mit Kindern. Als eine weitere Idee könntet ihr zum Beispiel auch Vaseline bei euch in der Tasche haben. Und wenn ihr da ein bisschen was davon auf die Haut macht von den Kindern und dann zum Beispiel Blütenblätter oder auch Blätter von ungiftigen Bäumen hernimmt oder Gras, könnt ihr auch wie so Tattoos machen. Also die Kinder stehen da total drauf. So als Bastelidee könnte ich euch noch mitgeben, aus Karton einen Schmetterling auszuschneiden. Ich überlege mal, auf welche Art und Weise ich euch da vielleicht sogar irgendwie ein PDF oder eine Kopie oder zumindest meine Vorlage mitgeben kann. Da schaue ich mal. Und diesen Schmetterling, da klebt man dann vorne an die Flügel, ganz weit vorn, 1-Cent-Münzen, also 2 1-Cent-Münzen oder 2 2-Cent-Münzen hin und kann den dann zum Beispiel auf der Nase balancieren lassen. Das ist auch eine ganz süße Idee. Was ihr jetzt vielleicht merkt, also ich bin überhaupt nicht so ein großer Fan davon, viel mit irgendwelchen Unterlagen oder Blättern da, dass ich jetzt dem Kind ein Heft vorlege und sage, füll das jetzt mal aus. Also ich mag das voll gerne, wenn wir zum Beispiel irgendwo warten müssen, beim Arzt sind oder ausnahmsweise mal irgendwo essen sind und die Kinder dann irgendwie eine Zeit zu überbrücken haben. Da habe ich schon mal ganz gerne so Heftchen dabei, wo es auch um Naturthemen geht. Und dann kann man das gemeinsam mit den Kindern machen. Aber ich finde, wenn man irgendwie doch die Möglichkeit hat, in dem Moment praktisch etwas anzuwenden, dann sollte man immer dem den Vortritt lassen, weil meiner Meinung nach machen die Kinder ja diese Themen schon bereits in irgendeiner Form auch in der Schule. Also das Thema Schmetterling kommt ja in der Schule vor, aber da kommen dann so viele dann auch Aufgabenblätter, dass ich das jetzt zu Hause nicht nochmal wiederholen muss. Bei meiner Tochter in der Schule war es jetzt so, dass die tatsächlich diese, auch diese Raupen bestellt haben bei diesem Online-Shop und die in der Schule dann haben schlüpfen lassen und fliegen lassen. Und da hat sie dann berichtet und fand das richtig toll. Also das ist schon super toll, wenn das in der Schule gemacht wird. Aber ich möchte euch jetzt eben einfach nur ein paar Ideen auch mitgeben, falls das jetzt nicht so intensiv in der Schule besprochen wird oder eben auch nur über Arbeitsblätter besprochen wird, dass ihr da den Kindern noch andere Wege aufzeigen könnt und vielleicht auch ein bisschen künstlerische Wege und Ideen, was euch dann auch allen Spaß macht. Und als Anregung für euch als Eltern, Oma, Opa, Tante, Onkel, habe ich auch das, also Schmetterlinge haben ja immer so besonders coole Namen, Schachbrettfalter, Aurorafalter, Schwalbenschwanz. Und dass man sich da vielleicht einfach auch eine Geschichte überlegt, warum der Falter denn so heißen könnte. Ein Beispiel. Ich nehme mir jetzt zum Beispiel den Kaisermantel, ein wunderschöner Schmetterling, wirklich, den müsst ihr euch mal googeln und anschauen, der ist auch ein sehr, sehr hübscher Edelfalter. Und jetzt könnte zum Beispiel eine Geschichte so gehen. Auf dem Kaisermantel lastet ein Fluch, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. In Wahrheit ist er ein verzauberter Kaiser, der erst wieder zu einem Menschen wird, wenn er die eine Brombeerblüte findet und von ihrem Nektar trinkt. Doch Vorsicht! Die Dornen erschweren die Suche nach ihr. Damit der Kaiser von allen anderen Tieren und Menschen jedoch trotzdem erkannt wird, durfte er seinen Mantel behalten. Diesen trägt er nun stolz von Blüte zu Blüte und hofft doch bald wieder in sein Schloss zurückzukehren. Dieses ist natürlich umgeben von den schönsten Veilchen des Waldes. So, das wäre jetzt so eine ganz kurze Geschichte, die man den Kindern erzählen kann. Und es schwingt ja doch viel mit. Die Kinder werden, wenn sie dann noch ein Bild zu diesem Kaisermantel sehen, ihn auch nicht so schnell vergessen, weil sie kennen eine Geschichte dazu. Sie haben, vielleicht mögen sie die Geschichte dann auch, wenn ihr das ein bisschen an die Kinder anpasst. Und wenn ihr dann noch so Informationen mit reinbringt, wie zum Beispiel Veilchen, also die Raupe vom Kaisermantel geht auch an Veilchen, dann haben sie auch schon ein paar Informationen und Hintergrundwissen dazu. Also das wäre auch noch so eine Idee, was man dann für abends vielleicht mal sich, kann man auch spontan überlegen, ja. Oder man nimmt sich so ein paar Falter her, wo man sagt, dies gibt's bei uns und dann überlegt man sich dazu eine schöne Geschichte. Und selbstverständlich kann man auch mit einem Bestimmungsbuch auf eine Wiese gehen und einfach mal schauen, welche Schmetterlinge man dort findet. Das wäre so ein erster Input, in was man zum Thema Schmetterlingen mit den Kindern machen kann. Das ist alles überhaupt nicht so aufwendig, finde ich, und macht den Kindern bestimmt auch viel Spaß. Das Thema Schmetterlinge sollten wir mit den Kindern behandeln, weil sie erstens mal wichtige Bestäuber sind und auch die Schmetterlinge durch Lebensraumverlust, Verlust ihrer Futterpflanze, also für die Raupe die Futterpflanze, Gifte in der Umwelt, einfach auch zu kämpfen haben und eine Welt ohne Schmetterlinge so viel an Farbe und Leichtigkeit verlieren würde, dass ich mir das nicht wünsche für die Kinder. Man kann jetzt natürlich noch weitergehen als diese spielerischen Punkte, die ich angesprochen habe, dass man sagt, wir möchten Schmetterlinge auch fördern und das wäre jetzt im Hintergrund mit dem Hintergrund zur Biodiversität auf jeden Fall auch gut. Da kommt dann wieder mein Lieblingsthema, naturnahe Gärten. Wenn ich einen Garten habe und die Möglichkeit habe, vielleicht auch eine wilde Ecke einfach mal anzulegen oder wachsen zu lassen, wo auch Futterpflanzen wie Brennnesseln oder Giersch und andere vorkommen, dann tue ich den Schmetterlingen hier einen Lebensraum bieten, den sie woanders verloren haben, aber auch dringend brauchen. Außerdem kann ich einheimische Sträucher und Laubbäume pflanzen, nicht alle, also nicht die ganze Rasenfläche gleichzeitig mähen, sondern immer auch einen Teil stehen lassen. Und auch wenn die Falter dann fliegen, dass, damit die genug Nektar haben, kann ich dann Pflanzen im Garten haben, wie Lavendel oder Thymian. Die locken Schmetterlinge an, also so ein kleiner Kräutergarten ist da optimal. Auch im Herbst sollte der Garten nicht komplett abgebaut werden, damit die Schmetterlinge auch Überwinterungsmöglichkeiten haben. Wenn Platz vorhanden ist, kann eine Saalweide vielen Insekten und auch Raupen verschiedener Schmetterlingsarten als Futterquelle dienen. Und natürlich gilt in jedem naturnahen Garten, dass der Torfanteil möglichst gleich null ist, damit wir nicht wertvolle Moore zerstören, denn auch hier gibt es ja wichtige und wunderschöne Schmetterlinge. Als Winterquartier kann ich außerdem noch Stein und Reisighaufen zur Verfügung stellen. Und ganz wichtig wäre, dass ich die Stauden wie Brennnesseln, Durst, Disteln über den Winter einfach stehen lasse. So schaffe ich mir einen Schmetterlingsgarten, in dem sich die Falter vermehren und ernähren können. Und nochmal zur Erinnerung, ohne die Futterpflanze der Raupe gibt es nicht den Falter dazu. Ich hoffe, euch hat diese Folge zum Thema Schmetterlinge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir irgendwie einen Kommentar da oder schreibt mir, was euch vielleicht auch nicht so gefallen hat, damit ich das in den weiteren Folgen berücksichtigen kann. Sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Natürlich gerne an andere Eltern, Familienmitglieder oder Sonstiges. Und über mein Instagram-Profil werde ich versuchen, dass ich immer wieder das, was ich euch hier erzähle, dann auch bildlich festhalte, wo ihr dann einfach auch mal drauf gucken könnt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.